Ja, ich darf mit meiner Predigt heute Morgen die Predigreihe zum Thema geistliches Wachstum abschließen. Und ihr habt schon gehört, das Thema ist das Ziel von geistlichem Wachstum. Warum sollen wir als Christinnen und Christen eigentlich geistlich wachsen? Was ist das Ziel von diesem Wachstumsprozess? Und ich werde direkt anschließen an die Predigt von letzter Woche, die der Hebi hatte. Er hat dort über Johannes 15 geredet, Jesus, der wahre Weinstock und wir, der Reben, verbunden mit dem Weinstock. Und kurz nach dem Predigtext, im Vers 16, sagt Jesus selber seinen Jüngern, was das Ziel von geistlichem Wachstum ist. Ich lese nach der Vers 16. Da sagt Jesus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Jesus selber hat uns bestimmt, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Und wir sollen gehen, wir sollen leben, wir sollen unterwegs sein durch unser Leben und bei diesem unterwegs sein Frucht bringen. Und Frucht, glaube ich, das ist all das Gute, was aus unserem unterwegs sein, aus unserem Leben heraus wächst, was unser Umfeld, die Menschen um uns herum dürfen pflücken und geniessen. Wir sind dazu bestimmt, unterwegs zu sein auf unserem Lebensweg. Und das soll Gutes entstehen zum Wohl von unserem Umfeld, zum Wohl von unseren Mitmenschen. Frucht, die da wächst und die anderen gut tut. Das ist jetzt der Anspruch von Jesus an unser Leben. Und ich will heute Morgen mit euch zwei Texte anschauen aus der Bibel. Zwei Texte, die auf eine ganz unterschiedliche Art etwas darüber sagen, wie wir in unserem Leben ganz konkret mit der Bestimmung, mit dem Anspruch von Jesus an unser Leben können umgehen. Der eine Text ist aus dem Alten Testament, den habt ihr schon gehört, der Psalm 1. Im Psalm 1, denke ich, steht etwas ganz Besonderes und etwas ganz Wunderbares. Darüber, wie wir mit dem Anspruch von Jesus an unser Leben, dass es so Frucht bringen können, umgehen. Da steht nämlich, wenn wir Menschen sind, die Lust haben nach den Weisungen von Gott. Die Lust haben nach dem Sinn und nach dem zu suchen, was Gott über unser Leben denkt. Wenn wir so Menschen sind, mit dieser Sehnsucht nach Gottes Willen, dann sind wir wie ein Baum. Pflanzet an Wasserbech, wo Frucht bringt zu seiner Zeit und die Blätter verdorren nie. Und da steht, alles, was so ein Mensch anfängt, führt zum Ziel. Was für eine gewaltige Verheißung über unserem Leben. Und das erste Wort, das mir so entgegenkommt, ist das Wort, wir sind gepflanzet. Wir müssen uns den Ort zum Wachsen nicht krampfhaft selber aussuchen. Wir müssen uns nicht krampfhaft darum bemühen, dass wir genug Flüssigkeit und genug Nährstoffe bekommen, dort, wo wir sind, sondern Gott selber hat dich gepflanzt. An dem Wasserbach, wo du wachsen darfst. Und jetzt steht da, wir sind wie ein Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Etwas ganz Natürliches, was passiert aus dem Verwurzeltsein, aus dem Willen von Gott, aus dieser Lust nach Gottes Weisungen, wächst ganz natürlich Frucht. Etwas, was wir nicht selber müssen produzieren und uns darum bemühen und anstrengen, dass noch grössere und noch süßere Früchte wachsen an unserem Lebensbaum. Nein, der Baum, der bringt ganz natürlich Frucht zu seiner Zeit. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Text lesen, aus dem Neuen Testament. Es ist ein Text aus dem Jakobusbrief. Er klingt ein bisschen anders, aber das Thema ist das gleiche. Es geht darum, wie wir in unserem Leben umgehen können mit dem Anspruch von Jesus, wir sollen Frucht bringen. Und ich lade euch auch hier wieder in die Worte einfach mal auf euch zu wirken, so wie vorhin beim Psalm 1. Ich lese euch 7 Verse aus dem Jakobus Kapitel 2. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genau so ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Tönt ein bisschen anders. Sie starke und harte Worte, die Jakobus da braucht. Und wenn wir Jakobus da so zulassen, ich glaube, da tun wir gut dran, uns ziemlich heftig um gute Taten zu bemühen in unserem Leben. Weil, wenn wir keine guten Taten vorweisen können, dann ist unser Glaube letztendlich nutzlos. Einfach ein bisschen Baum sein und einfach ein bisschen glauben, bringt gar nichts, sagt der Jakobus. Und ich glaube, der Jakobus redet da von etwas, was sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durchzieht. Und zwar ist das ein Thema, das sich vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung immer wieder zeigt, dass Gott sich Menschen offenbart als der Gott, der zu den Ärmsten, zu den Schwächsten, zu den Witwen und Waisen steht. Gott zeigt uns immer wieder durch die ganze Bibel durch, ich bin ein Gott von den Schwachen, ein Gott von den Leidenden, ein Gott von denen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und ich bin überzeugt, dass Gott nie jemanden zum Glauben führt oder zum Glauben an ihn zieht, einfach so als Selbstzweck. Einfach so, weil das an sich schön und genug ist. Ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir anfangen, glauben an Gott und an Jesus Christus, dann hat es immer ein Ziel. Und zwar ist das Ziel, dass wir Teil werden von dieser Mission von Gott, uns einzusetzen für die Schwächsten, einzusetzen für die Leidenden, für die Menschen, die zu kurz kommen in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Und der Jakobus sagt hier ganz klar, liebe Leute, wenn euer Glaube nicht dazu führt, dass die Ärmsten und die leidenden Menschen etwas davon haben, etwas Gutes aus eurem Leben, dann ist der Glaube für nichts. Und dann wird der Glaube nicht länger, für das ihr für gerecht erklärt werdet. Ich weiss, es ist ein sperriger Text, aber der Jakobus ist mit dieser Aussage innerhalb der Bibel nicht alleine. Es gibt ganz viele Texte, die in diese Richtung gehen. Einer der bekannteren ist Matthäus 25. Leset mal wieder Matthäus 25, der letzte Abschnitt. Jesus, der zurückkommt, der Menschensohn, der einteilt die Schafe zu seiner rechten Böcke, zu seiner linken. Und das einzige Kriterium, das der Text nennt, warum man auf der einen oder auf der anderen Seite landet, ist, ob man den Hungernden hat zu essen gegeben. Den Durstigen zu trinken. Denen, die nichts anzulegen haben, etwas zum Anlegen. Und ich glaube, diese Texte in der Bibel sind eine Wahnsinns-Herausforderung für uns Christinnen und Christen, die in einem Land leben, wo zu den friedlichsten, zu den wohlhabendsten, zu den reichsten gehört in dieser Welt. Es ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, zum Wohl von den Menschen zu leben, denen es nicht gut geht. Hier in unserem Umfeld, aber auch global gesehen, ein Wahnsinnsanspruch. Und der Jakobus sagt hier, das ist die Frucht, die ihr euch darum bemühen sollt, in eurem Leben das Gute zu tun für diese Menschen. Was ist jetzt der richtige Umgang mit dem Anspruch von Jesus an unser Leben, dass wir so eine Frucht bringen sollen? Ist Psalm 1 die Verheißung, dass es reicht, wenn wir einfach verwurzelt sind in dem Vertrauen auf Gott, dem Raum geben, wo er für uns will, und dann wird die Frucht ganz natürlich entstehen? Oder aber ist es Jakobus 2, der sagt, ohne gute Taten ist dein Glaube im Fall nutzlos. Und tot, weil er keine Auswirkungen hat für das, was wirklich zählt. Was ist jetzt richtig? Mit dieser Frage sind wir beim Zentrum meiner Predigt. Ich möchte euch nämlich heute Morgen ein bisschen mitnehmen in die Welt des hebräischen Denken. Und ich glaube, wenn wir etwas wissen über das hebräische Denken, dass es uns helfen kann, die Frage zu beantworten, wie wir jetzt mit dem so umgehen sollen, dass wir doch da zwei sehr unterschiedliche Bibeltexte haben zu diesem Thema. Das Alte Testament ist ursprünglich hebräisch geschrieben. Und Jesus selber war Jude, er ist aufgewachsen mit dem Gedankengut von den Heiligen Schriften. Er ist aufgewachsen in dieser ganzen Weltanschauung vom hebräischen Denken. Und wir heute in unserer Gesellschaft im Westen, wir sind geprägt von griechischem Denken, von den alten griechischen Philosophen. Und etwas, was das Denken sehr fest prägt, was wir haben, ist die dualistische Weltsicht. Das heisst, es gibt immer entweder gut oder böse, richtig oder falsch, schwarz oder weiss. Und wir sind immer ein bisschen so prägt, dass es darum geht, bei Gegensätzen, bei Sachen, die sich widersprechen, zu entscheiden, was ist jetzt richtig, das nehme ich, und das ist falsch, das verwirfe ich. Und das hebräische Denken funktioniert an diesem Punkt komplett anders. Das hebräische Denken versucht, Gegensätze nicht aufzulösen, nicht auszumerzen, sondern es feiert und liebt Gegensätze. In dieser ganzen Weltanschauung, die das Alte Testament prägt, die Jesus in seinem Denken und Handeln prägt hat oder Grund bietet, sind Gegensätze nichts, die man auflösen muss, sondern etwas, das man feiern kann, das gut und gewollt ist, weil zwischen zwei gegengesetzten Polen, da spannt sich ein Raum auf. Und in diesem Raum innen können wir Menschen leben und unser Erleben wahrnehmen. Das macht Leben eigentlich erst möglich und hilft uns, unser Leben einzuordnen. Eine spannende Idee, so wie Klangwellen, die sich zwischen zwei Punkten schwingen und erst dann kann es klingen. So ist der Gegensatz im hebräischen Denken. Es gibt uns das ganze Erleben, ist in diesem Denken geprägt von diesen Polen, wo sich dazwischen ein Raum auftut. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, eine rabbinische kurze Geschichte, die uns hilft, das, was ich jetzt über das hebräische Denken habe, erklärt, ein bisschen zu übersetzen in unsere Lebenswelt, die uns, glaube ich, hilft, auch die zwei unterschiedlichen Texte zum Thema geistliches Wachstum, Frucht bringen, besser einzuordnen. Ich habe die Geschichte leicht angepasst auf unser heutiges Thema. Und sie kann uns helfen, so ein bisschen zu lernen, auf hebräische Art und Weise die Bibel zu lesen und die Bibel auch zu leben. Es ist mal ein Schüler zu seinem Rabbi gekommen und hat ihn gefragt, Rabbi, was ist ein guter Umgang in meinem Leben mit dem Anspruch, dass mein Leben so Frucht bringen soll? Und der Rabbi hat gesagt, nimm eine Zettel. Und schreibt er drauf Psalm 1. Ich bin wie ein Baum, pflanzet an Wasserbäch. der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und dann steckst du den Zettel in deinen rechten Hosensack. Und jetzt nimmst du nochmal einen Zettel. Und dort schreibst du drauf Jakobus 2. Ohne gute Taten ist mein Glaube tot und nutzlos. Und jetzt steckst du den Zettel in deinen linken Hosensack. Und er gang, sagt der Rabbi. Gang weiter auf deinem Lebensweg. Und dann kommen vielleicht Zeiten, wo du denkst, ich bin so schlecht. Ich habe schon wieder eine Chance verpasst, meinem Nächsten gut zu tun. Ich habe viel zu wenig gute Taten vorzuweisen und ich weiss nicht, ob Gott mich für gerecht erklären wird. Wenn du so wirst denken auf deinem Lebensweg, greife ich deinen rechten Hosensack. Und lies Psalm 1. Ich bin wie ein Baum, gepflanzt von Gott, ein Wasserbech, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und dann kommen Zeiten in deinem Leben, sagt der Rabbi, da wirst du denken, oh, ich glaube. Ich glaube an Gott. Ich weiss, was richtig und falsch ist. Ich bin gerettet und jetzt kann ich mein Leben geniessen. Wenn du so denkst, dann greife ich deinen linken Hosensack. Und lese Jakobus 2. Ohne gute Taten ist mein Glaube tot und nutzlos. Mich fasziniert die Geschichte, weil sie so typisch jüdisch ist, so typisch prägt von dem hebräischen Denken. Sie erzählt uns nämlich etwas von dem typisch jüdischen Umgang mit den heiligen Schriften. Unsere Bibel ist so dermassen reich. Es gibt so unglaublich viele verschiedene Bibeltexte aus verschiedensten Epochen, von verschiedensten Menschen geschrieben. Es ist gewaltig, wie unterschiedlich die Bibeltexte sind. Und im Prediger 3 steht der bekannte Ausspruch, alles hat seine Zeit. Und ich glaube, so gibt es für die biblischen Texte auch eine Zeit in unserem Leben. Für jeden Bibeltext gibt es eine Zeit in unserem Leben, wo wir ihn hören sollen und in unser Leben reinreden und umsetzen. Manchmal ist der Vers aus dem rechten Hosensack dran und manchmal der aus dem linken. Es ist nicht die Frage nach entweder oder. Es ist nicht immer das eine richtig und das andere immer falsch. Es ist beides, jedes zu seiner Zeit. Und ich glaube ganz allgemein, unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist es nicht, aus dieser wahnsinnigen Vielfalt von biblischen Texten alle Gegensätze und alle Widersprüche um jeden Preis auszumerzen und dann so die eine immer gültige Wahrheit daraus zu schmieden. Ich glaube sogar, da tun wir dieser Bibel Unrecht. Ich glaube, wir sind berufen, jeden biblischen Text zu seiner Zeit in unser Leben hineinzureden. Jeder zu seiner Zeit. Und mir dünkt, genau so bleibt unser Glaube ein Leben lang spannend. Weil diese Art, die Bibel zu lesen und mit der Bibel zu leben, bedingt, dass wir Gott immer wieder in unserem Leben den Raum, das Recht und Zeit geben, uns ganz persönlich zu zeigen, was jetzt dran ist. Welche Stellen aus den Heiligen Schriften wir jetzt dürfen lesen und umsetzen, die uns jetzt angehen. Und das wünsche ich mir für mein und für euer Leben, dass wir Menschen sind, die immer wieder in Stille vor diesem Gott kommen und uns zeigen lassen, was dran ist. Weil ich glaube, so bleibt der Glaube und das Leben mit Gott auch immer wieder überraschend. Und das wünsche ich uns definitiv von Herzen. Ein überraschender Glaube, der nicht einfach immer ist, wie er war. Da kommt gern wieder etwas Neues. Jesus Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Ich tue noch beten. Jesus Christus, du hast uns erwählt. Du hast uns dazu bestimmt, zu gehen, zu leben, unterwegs zu sein, dort, wo wir sind, und in dem eine Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Und wir bitten dich, Jesus, hilf uns, einen guten Umgang zu finden mit dieser Bestimmung, mit dem Anspruch, den du hast an uns. Schenkt es unsere Sinne und unsere Herzen nie abstumpfen beim Schauen von all dem Leid in unserer Welt. Bitte dich, hilf uns, uns einzusetzen für all die Menschen, die leiden in dieser Welt, unter Hunger, unter Durst, unter Gewalt und Krieg und Verfolgung. Gott, zeig du uns unseren einzigartigen Beitrag, den wir leisten können, für einen Frieden und für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und Gott, bewahre uns davon, aus eigener Kraft die Welt zu retten. Bewahre uns davon, auszubrennen bei all dem Guten, was wir tun wollen. Lass uns immer wieder an den Ort zurückkommen, wo du bist. Verwurzelt sein in dem, was du für uns willst. Dass wir sind wie der Baum, der einfach Frucht bringt. Was für eine Verheißung, Gott. Danke vielmals. Begegne du jedem Einzelnen von uns, Gott, jetzt sogar in der Anbetungszeit, die wir werden haben. Dass das so ein Raum darf sein, wo du jedem Einzelnen zeigst, was dran ist, in ihrem, in seinem Leben. Wir bitten in deinem Namen, Jesus, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.